DW Menschen und Märkte.
Nächster Akt im Brexit-Drama. Rückenwind für die deutschen Startups und Tannenbaum made in China. Die Stadt Yevo produziert für die Welt. Das und mehr sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Der Brexit ist ein Drama in mehr als drei Akten und der Ausgang ist noch immer ungewiss. Erst gestern kam es zu einem weiteren Höhepunkt im Scheidungsstreit mit der EU. In der Hauptrolle die britische Premierministerin Theresa May. Die hätte beim Misstrauensvotum gegen sie ganz tief fallen können. Ist sie aber nicht. Ulla Herrmann über eine angeschlagene Heldin.
Die britische Premierministerin Theresa May hat die Vertrauensabstimmung in ihrer Fraktion überstanden. Sie bleibt Partei- und Regierungschefin. Damit fährt sie zwar gestärkt zum heutigen EU-Gipfel nach Brüssel, dennoch ist das kein Grund zum Feiern. In weniger als vier Monaten will Großbritannien aus der Europäischen Union ausscheiden. Noch immer aber ist nicht klar, wie künftig die Beziehungen zwischen der EU und den Briten aussehen sollen, was der Ausstieg aus der EU für die Unternehmen bedeutet. Und den Brexit-Vertrag durchs britische Parlament zu bekommen, ist für die Regierungschefin nicht einfacher geworden. Die 27 EU-Regierungschefs werden jedenfalls den im November ausgehandelten Ausstiegsvertrag nicht noch einmal aufschnüren wollen. Die Hängepartie um Großbritannien geht damit weiter. Ein chaotischer Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist längst nicht vom Tisch. Ungeachtet dessen sprangen nach der Abstimmung die Kurse an den Aktienmärkten zunächst nach oben. Der Kurs des britischen Pfunds zog an. Dabei stand das britische Pfund zum Dollar vor der Abstimmung so tief wie seit 20 Monaten nicht mehr.
Ulla Herrmann berichtete. Die Anleger an den Börsen blickten heute auch mit Spannung auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Samir Ibrahim.
Langsam und sehr, sehr vorsichtig leitet die Europäische Zentralbank ihre neue Richtung in der Finanzpolitik ein. Alle Instrumente werden angepasst, immer dann, wenn es an der Zeit und sinnvoll ist. Das betont EZB-Präsident Draghi zu Beginn seiner Pressekonferenz, in der die Europäische Zentralbank ihre Sicht auf die wirtschaftspolitische Lage und ihre Einschätzung erklärt. Das Anleihekaufprogramm beendet die EZB wie geplant zum Ende des Jahres. Das Geld aus fälligen Anleihen, das sie dann ausbezahlt bekommt, will sie wieder investieren in neue Papiere. Und zwar bis die erste Zinsanhebung kommt, mindestens aber so lange wie nötig. Die erste Zinserhöhung, auch hier gibt es nun einen Zeithorizont, wird erst nach dem Sommer 2019 erfolgen. Wobei sich die EZB hier ein Hintertürchen offen hält. Wie üblich ist die Ankündigung mit dem Hinweis versehen, Zinsen bleiben bei Null. Und zwar so lange wie nötig.
Samir Ibrahim, der Brexit, die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA, der Haushaltsstreit mit Italien. Es gibt aktuell viele Unsicherheiten, die der Wirtschaft Kopfschmerzen bereiten. Das ist auch real spürbar. So zumindest deutet es das Institut für Wirtschaftsforschung. Das hat heute seine Konjunkturprognose für diesen Winter und die kommenden zwei Jahre vorgestellt. Bettina Meyer berichtet aus Berlin.
Die kalte Jahreszeit ist da, da hätten gute Konjunkturaussichten sicher geholfen, um Verbrauchern und Unternehmen einzuheizen. Doch die Münchner Konjunkturforscher des IFO-Instituts sagen eine Trendwende voraus. Es erhärte sich der Eindruck, dass der Höhepunkt des Konjunkturaufschwungs hinter uns liegt, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest. Ihm zufolge stehe man vor der Frage, gibt es eine Rezession oder eine weiche Landung? Er sieht einen weichen Rückgang der Wachstumsraten, aber die Konjunktur kühlt sich ab, so Fuest. Deshalb senkt das IFO-Institut seine Wachstumsprognose für das kommende Jahr auf 1,1%. Im Herbst waren die Münchner Forscher noch deutlich optimistischer. Auch in diesem Jahr lief den Forschern zufolge die deutsche Wirtschaft nicht ganz so rund wie zuerst angenommen. Am Ende komme man auf nur 1,5% Wachstum, rechnet IFO-Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser vor. Er verweist auf die Automobilhersteller, die es nicht rechtzeitig geschafft hätten, ihre Fahrzeuge nach den neuen Abgasstandards zu zertifizieren. Weitere Unsicherheiten sehen die IFO-Forscher in Konflikten wie dem Handelsstreit mit den USA. Auch bestehe weiterhin die Gefahr eines harten Brexits. Das sorge für erhebliche Unsicherheiten bei den Unternehmen.
Bettina Meyer berichtete. Während der exportorientierte deutsche Mittelstand spürbar leidet, entstehen in Deutschland und Europa immer mehr Start-ups mit realen Erfolgsaussichten. So zumindest hat es der Skype-Gründer und Risikokapitalinvestor Niklas Zennström in einem Interview mit dem Handelsblatt formuliert. Zennström ist sich sicher, dass die Zukunft der Start-ups nicht mehr in den USA, sondern in Europa liegt. Vor der Sendung habe ich mit Sebastian Scheib gesprochen. Er ist Investmentanalyst des Main-Inkubators, einer Tochterfirma der Commerzbank, die in deutsche Startups investiert. Ich habe ihn gefragt, ob er die Zukunft für Europas Startups und für deutsche Startups genauso rosig sieht wie der Skype-Gründer.
Da kann man zweiteilig darauf antworten. Erstmal merkt man natürlich schon, dass gerade bei jüngeren Menschen die Begeisterung für Startups immer weiter steigt. Wenn man sich anschaut, wo früher wirklich gute Studenten nach ihrer Unikarriere hingegangen sind, hat man häufig Branchen gesehen, wie zum Beispiel in die Beratung, in die Forschung, ins Banking. Und mittlerweile, wirklich diese letzten 3-4 Jahre, sehen wir immer häufiger, dass junge Leute sich mehr für Startups interessieren. Aus Investorensicht, klar, Europa hat auf jeden Fall Vorteile mittlerweile gegenüber den USA, weil wir in den USA ganz stark beobachten, dass die Bewertungen von Startups natürlich extrem stark angestiegen sind. Und es in Europa vernünftige oder sehr innovative Startups auf dem Markt sind, zu einer relativ guten Bewertung, würde ich noch sagen. Und das macht natürlich Europa als Investmentstandort natürlich attraktiv gegenüber den USA.
Dadurch, dass sie günstiger sind, heißt ja nicht automatisch, dass hier auch die guten Ideen geboren werden.
Zwischen Bewertung und Ideen, klar, gibt es noch einen Unterschied. Aber ich denke, dass wir gerade in Europa mittlerweile in einer einzigartigen Position sind. Das bedeutet, wenn wir uns in die USA schauen oder auch nach China schauen, da ist zum Beispiel Privatsphäre wird relativ klein geschrieben. Und in Europa probiert man sich ja gerade in diesem Bereich als Vorreiter zu etablieren, als Vorreiter in Sachen Datenschutz. Und gerade da, durch die Regulatorik getrieben, kommen vor allem auch innovative Ideen raus, die im Endeffekt den Endnutzer sehr stark in den Vordergrund rücken. Das bedeutet, die Innovationsstrategie in Europa oder die innovativen Startups kommen vor allem auch aus dem regulatorischen Bereich.
Jetzt war ja immer der Datenschutz eigentlich die Achillesferse, sage ich mal, der europäischen und deutschen Startups. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Wie kann das jetzt zu dem Bonuspunkt werden?
Ich glaube, für immer mehr Menschen wird es relevant, was mit ihren Daten einfach passiert. Wir haben das jetzt gesehen bei Facebook mit dem Skandal während den Wahlen. Daten werden missbraucht für kommerzielle Zwecke, was viele Leute vor allem in Europa ablehnen. Und gerade das können Startups zum Vorteil nehmen, indem man mit Daten wirklich verantwortlich umgeht. Und das geschieht auch immer mehr. Natürlich kann man jetzt nicht in jedem Bereich sagen, dass Datenschutz für Startups vom Vorteil sind. Gerade für im Bereich Machine Learning, AI sind natürlich große Datenmengen vorhanden. Deswegen sehen wir da auch die USA oder auch China stark noch einen Vorteil. Allerdings gibt es auch abseits von diesen Technologien natürlich wichtige innovative Ideen, die gefördert werden müssen. Und die entstehen dann auch gerade in Europa.
Dennoch gibt es immer noch viele deutsche Unternehmen, so wie ich das gehört habe, dass die klagen, dass sie nicht an Risikokapital kommen. Wie bewerten Sie das? Ist das immer noch so oder ist da mittlerweile mehr Geld zur Verfügung?
Ich glaube, man muss hier einen Unterschied machen, in welcher Phase sich diese Unternehmen befinden. Ich glaube, gerade in der frühphasigen Startup-Phase, in der zum Beispiel der Main-Inkubator investiert, gibt es relativ viel Geld im Vergleich zum Beispiel zu relativ späten Phasen.
Frühphase ist die Idee.
Ja genau, ungefähr Frühphase bis zum ersten Produkt und den ersten Kunden. Diese Phase wird wirklich gut unterstützt von Geldgebern, sowohl aus der Wirtschaft als auch vom Staat. Haben wir da wirklich viele Investoren. Umso größer das Startup wird, desto höhere Geldbeträge sind in der Regel auch notwendig. Und hier haben wir in Europa oder auch in Deutschland noch ein paar mehr Probleme als in den USA. In den USA finden sich mehr Kapitalgeber, die gerade auch bereit sind, größere Summen in Startups zu investieren. Es liegt unter anderem natürlich auch dran an der Risikobereitschaft der Kultur, aber auch an den stärker entwickelten Kapitalmärkten in den USA.
Wenn wir nochmal auf Europa gucken, es gab ja dieses Jahr einige Börsendebüts, Spotify zum Beispiel, ehemaliges Startup, Bezahldienstleister Aiden, auch klein gestartet, dieses Jahr auch an die Börse. Mit Blick auf Deutschland, wo sind denn da diese Erfolgsgeschichten?
Ich glaube, in den letzten Jahren oder gerade im Jahr 2018 war jetzt natürlich ein Rekordjahr für Börsengänge, für IPOs. Aber ich glaube, auch in Deutschland kann man große Erfolge beobachten. Wenn wir uns mal zum Beispiel N26 anschauen, eine sogenannte Neobank, die in Konkurrenz zu den großen Retailbanken auftaucht, da sehen wir schon, dass sich da einiges tut und die auch von internationalen Investoren viel Geld einsammeln konnte. Das bedeutet, das Vertrauen in den deutschen Markt ist definitiv vorhanden. Allerdings haben Sie recht, dass wir als Gesamtnation natürlich noch auf diese ganz großen Erfolge noch ein wenig warten. Aber ich bin überzeugt davon, dass das in den nächsten Jahren auch hier passieren wird.
Sebastian Scheib war das, Investmentanalyst des Main-Inkubators, einer Tochterfirma der Commerzbank, die den deutschen Start-up-Markt beobachtet. Zu einem anderen Thema. Es geht auf Weihnachten zu und schon jetzt beginnen die Menschen, sich mit Weihnachtsdekoration einzudecken. An nichts soll es mangeln. Lichterketten, ein Tannenbaum, Weihnachtsmänner. Das Angebot an Weihnachtskitsch hat dabei keine Grenzen. Gerade der einfache Plastikschmuck kommt größtenteils aus China. Und dort gibt es eine Stadt, die vor allem vom vorweihnachtlichen Konsum lebt. Jewo heißt der Ort. In der ostchinesischen Stadt wird ein Großteil aller Weihnachtsartikel gehandelt, die weltweit verkauft werden. Steffen Wurzel war dort.
Das vermutlich deutscheste Produkt in seinem Laden sei diese Spieluhr. Kunden in Deutschland verlangten Qualität, sagt Huang Jinhe. Huang steht in seinem Laden zwischen Dutzenden rund 3 Meter hohen Regalen, vollgepackt mit Weihnachtskram. Es sind vor allem kleinteilige Artikel, zum Beispiel weiß beflockte Christbaumkugeln, grün-goldene Glitzersternchen, kitschig blinkende Heiligenbilder und Krippenfiguren, die zwar nach Erzgebirge aussehen, aber ganz klar made in China sind, genauer gesagt made in Yiwu.
Eine Tüte kostet umgerechnet 13 Cent. Billigware. Mindestbestellmenge, einige hundert Tüten.
Die blinkende, singende, rot-weiße Weihnachtsmannmütze zielt auf den südamerikanischen Geschmack. Deswegen singt sie auch auf Spanisch. Europäer mögen es lieber schlicht, sagt Huang Jinhe. Er zeigt auf einen rund 20 cm großen Deko-Weihnachtsbaum aus Plastik.
Diese Bäume hier lassen wir in riesigen Stückzahlen produzieren. Die sind sehr billig. Pro Stück kosten die bei uns umgerechnet 26 Cent. Kaum zu glauben, oder?
Wer wissen will, wo die Made-in-China-Plastikbäume genau herkommen, muss in ein Gewerbegebiet, rund 20 Minuten außerhalb von Yiwu. Auf 4 Stockwerken entstehen hier aus einfachem Draht und einer Menge grüner Plastikfolie Weihnachtsbäume. Jin Minghua ist eine von rund 60 Arbeiterinnen und Arbeitern hier in der Fabrik. Sie überwacht die einzelnen Produktionsschritte.
Das ist der erste Schritt. Hier werden die Zweige mit den künstlichen Nadeln dran hergestellt.
Die rund 4 Meter lange Maschine spuckt unablässig mit grünem Plastik umzwirbelten Draht aus. Ein Arbeiter schneidet von diesem endlos Tannenzweig rund 50 Zentimeter lange Stücke ab. Ein Stockwerk höher stehen 10 junge Männer an großen Tischen, oberkörperfrei. Es ist staubig und heiß, nicht sehr weihnachtlich. Ventilatoren laufen.
Hier werden die Zweige um den Drahtbaumstamm gerollt. Auch die ersten Lämpchen werden befestigt. Danach werden die Zweige so gewickelt, dass ein Bäumchen entsteht.
Die Männer wickeln die künstlichen Tannenzweige um einen Stamm aus dünnem Metall, fixieren das Ganze mit Klebeband. Immer wieder dieselbe Tätigkeit, bis zu 10 Stunden am Tag.
So sieht das fertige Produkt aus. Drüben in der anderen Werkstatt wird dann alles noch verpackt.
Zurück im Weihnachtsartikelladen von Huang Jinhe im Stadtzentrum von Yiwu. Gerade sind einige Kartons mit Krippenfiguren aus Keramik angekommen. Bei der Frage, ob auch er Ende Dezember mit seiner Familie Weihnachten feiert, legt er die Figuren kurz beiseite und wird nachdenklich.
Wir sind eine buddhistische Familie. Wegen meines Berufs gehen wir aber immer an Weihnachten alle gemeinsam in die Kirche. Ich verkaufe Weihnachtsprodukte. Da sollte ich der Religion ein bisschen Respekt zeigen.
Steffen Wurzel berichtete. Damit endet der Wirtschaftspodcast für heute. Die Technik hatte Christoph Grove. Ich bin Nicolas Martin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.